bevor wir mit der Taufe beginnen, habe ich noch ein paar Gedanken, Predigt. Ja, ich will es, wenn es möglich geht, kurz halten. Ist mir auch lieber, komme ich nicht so ins Schwitzen, weil ihr Täuflinge, ihr habt es ja besser als ich heute. Wir haben hier hinten ein Becken mit Wasser drin. Warum haben wir das als Gemeinde? Um unsere Enten drin schwimmen zu lassen oder um unsere Kinder drin baden zu lassen oder Modellbauschifflein fahren zu lassen? Ich denke, das hat schon einen Grund, weil oben drüber oder in der Nähe ist das Kreuz. Das heißt, dieses Taufbecken und dieses Kreuz hat etwas zusammen, hat etwas gemeinsam. Und ich möchte mit euch heute Morgen mal ein paar Gedanken über den Sinn und Zweck der Taufe nachdenken. Ich möchte mit etwas, gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Ich möchte mit etwas Martialischem beginnen. Erschreckt jetzt nicht, es gibt keine Schießerei. Taufe hat was mit Schiffen zu tun. Die Geschichte dieses Schiffes, die Admiral Graf Spee, spielt so Anfang des Zweiten Weltkriegs. Dieses Schiff wurde so von den internationalen Armeen so als Schlachten- oder als Westentaschen-Schlachtschiff bezeichnet. Es war relativ klein, war aber ganz, ganz besonders schnell und sehr, sehr gut bewaffnet. Man hat dieses Schiff in Südamerika eingesetzt, andere Schiffe versenkt, hat versucht, die Ladung zu kapern. Und dieses Schiff wurde befehligt von dem Kapitän Graf Langsdorff. Nicht Landorff oder dieser deutsche Politiker, sondern Langsdorff hat der Kapitän geheißen. Es kam, wie es kommen musste. Man hat einige Erfolge gefeiert, aber irgendwann mal kamen die Engländer und haben versucht, eben dieses Schiff zu jagen. Es hat dann auch geklappt. Dieser Captain Harwood und seiner Exeter haben das Schiff beschädigt in einer kurzen Schlacht und denen fiel nichts anderes besser ein, diesem Kapitän, dem deutschen Kapitän, als in Montevideo versuchen, das Schiff zu reparieren. Bloß ein Problem war halt eben, dieser Kapitän, der Exeter, hat dieses Versteck gefunden und die lagen mehr oder weniger vor dem Mauseloch. Die Maus kam nicht raus, aber das Schiff der Engländer kam auch nicht rein. Dann hat dieser Kapitän eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung hat etwas mit Taufe zu tun. Er hat nicht seine ganze Mannschaft geopfert. Er ist morgens rausgefahren aus dem Hafen und hat seine Mannschaft aussteigen lassen und hat das Schiff versenkt. Also er hat seine eigene Mannschaft gerettet. Er hätte ja auch dann sagen können, wir machen hier ein riesen Brimborium mit allem, was kracht und schießt. Er hat dieses eigene Schiff versenkt und ist auch dann gestorben. Ein wechselndes Bild, scheinbar nichts miteinander zu tun, eine Tuchfärberei. Da wird Wolle oder ein Tuch gefärbt. Es muss irgendwo nicht in Deutschland sein. Wenn man so diese äußeren Bedingungen ansieht, ist irgendwo in Pakistan, was auch immer. Man färbt Tuch, der Mann hat blaue Arme bis zum Ellbogen hoch. Er drückt immer und immer und immer wieder dieses Tuch in diese blaue Farbe hinein, bis es letztendlich diese Farbe komplett angenommen hat. Was meint ihr, ist hier das Gemeinsame zwischen diesen beiden Bildern? Die Flüssigkeit. Einmal die Flüssigkeit, in dem das Schiff schwimmt, und einmal die Flüssigkeit, in dem das Tuch gefärbt wird. Und jetzt die große Überraschung. Das griechische Wort Taufen, Baptizo, nachdem wir auch unsere Gemeinde genannt haben, Baptistengemeinde Rastatt, verwendet genau zu diesem Versenken, diesem Runterdrücken, das Wort Baptizo. Das heißt, es wurde verwendet, wenn alte Kutter oder Schiffe, die nicht mehr zu verwenden waren, nicht mehr gebraucht wurden oder nicht mehr gebraucht werden konnten, wurden versenkt. Es heißt auch für das Tuchfärben, die Wolle oder das Tuch wurde genauso lang und immer und immer und immer wieder in diese blaue Farbe hineingedrückt, bis keine eigenständige Farbe mehr da war. Sondern es wurde alles aufgenommen von dieser blauen Farbe. Es ist kein Rest Punkt oder irgendwo ein kleines Fitzelchen übrig geblieben, dass er diese blaue Farbe angenommen hat. Das bedeutet Taufe. Und das ist für das für euch, was auch heute mit euch passiert. Diese Taufe wird euch verändern. Wir werden ein Stück weit die Bedeutung der Taufe nachgehen. Ihr habt jetzt so verschiedene Bilder rausgesucht, die sind nicht aus unserer Gemeinde. Es ist im Grunde genommen ein weltweiter Vorgang. Wer das Evangelium richtig liest, wer das Christentum ernst nimmt, wird sich taufen lassen. Die Bedeutung der Taufe bedeutet in einem ersten Schritt zunächst das Untertauchen. Untertauchen heißt auch eine Identifikation mit Christus in sein Sterben. Die Bibel belegt das mit den Worten: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Das heißt, es ist hier symbolisch ein Vorgang, der uns deutlich macht: Ich bin mit Christus in seinen Tod getauft. Wir sind sogar mit ihm begraben. Durch das Untertauchen wird symbolisch etwas dargestellt, dass wir auch mit ihm begraben sind, und sind auch durch diese Taufe, wird es auch für uns angenommen, als wäre ich tot. Das heißt, dieses alte Leben, dieser alte Mensch wird bildlich hier im Wasser versenkt. Und das feiern wir genauso auch im Abendmahl, einmal im Monat regelmäßig, wo wir daran denken, uns daran erinnern, mit äußeren Zeichen, mit dem Stück Brot, das wir zu uns nehmen, auch mit dem Kelch, der das Blut symbolisieren soll, geben wir zum Ausdruck: Jesus Christus ist für mich am Kreuz stellvertretend gestorben und er hat sogar mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt. Es ist aber auch eine Identifikation mit meiner Vergangenheit, wie es der Simon ganz toll erklärt hat. Wie gesagt, ich kann es nicht besser machen, aber dieses Zeugnis, das er gegeben hat und auch die anderen, es symbolisiert im Grunde genommen, dass dieses alte Leben, übernehme ich jetzt Verantwortung. Ich gebe dieses alte Leben ganz bewusst in den Tod. Dieses alte Leben, dieses vergangene Leben, für das Jesus Christus im Grunde genommen gestorben ist, wird auch symbolisch mit einem äußeren Akt begraben. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das setzt eins voraus, dass ich erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich ein Mensch bin, der lebt, wie es Gott nicht gefällt. Und da können wir gar nichts dagegen machen. Da kann ich mich noch so gut anstrengen, da kann ich noch so gut sein, da kann ich noch so gut dem anderen helfen über die Straße, wenn er nicht mehr laufen kann, da kann ich noch so gute Werke tun. Es wird immer das eine Urteil gesprochen werden: Du bist Sünder, du bist nicht in meiner Gemeinschaft. Und Jesus Christus hat das gemacht, für uns zu sterben, als wir noch Sünder gewesen sind. Es ist vielleicht für jemanden, für einen Freund vielleicht sterben, das wäre schon eine hochgegriffene Situation, aber für jemand vollkommen Fremdes ans Kreuz zu gehen, irrsinnige Schmerzen aushalten zu müssen und dann auch zu wissen: Ich gehe in den Tod für dich, für euch vier. Und da setzt Jesus eure Namen ganz bewusst einzeln ein. Friedemann, Simon, Marlene und Milena. Das hat Jesus Christus für euch getan. Und schon lange bevor ihr geboren worden seid, hat er das im Plan gehabt, dass er euch haben will. Die Bedeutung der Taufe kommt aber auch in einem zweiten Schritt nochmal zur Geltung durch Auftauchen. Also ein ganz großes Versprechen: Der Arthur wird euch zwar runterdrücken, ihr werdet nass werden wie eine Maus, aber er wird euch wieder hochholen. Das heißt, eben dieses Hochbringen symbolisiert das, was Jesus Christus auch erlebt hat an eigenem Leibe. Er musste sich in diese Hand Gottes geben, in der Gewissheit: Mein Vater wird mich wieder rausholen. Er wird mich nicht nur dafür sterben lassen, für die Menschen, für die geliebten Menschen, die ich haben möchte, die Gott haben möchte, sondern er wird sie nicht im Tod lassen, sondern er wird mit diesem äußeren Zeichen auch das symbolisieren: dass ihr leben werdet, dass ihr ewiges Leben bekommen habt. So heißt es, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr habt neues Leben bekommen. Und das dürft ihr nun symbolisieren in diesem Akt der Taufe, dass ihr auferstehen und neues Leben leben könnt. Nicht, wenn ihr beerdigt werdet, sondern jetzt schon, wie ihr alle auch bekannt habt, dass ihr erlebt habt, dass Christus für mich gestorben ist und das erlebt. Dass ihr dieses Leben in Erfahrung bringen könnt. Denn wenn wir mit ihm verwachsen sind in die Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Das heißt, Jesus bleibt nicht auf halbem Wege stehen, sondern er macht dieses Opfer komplett, er macht dieses Opfer wirklich vollständig. Vollständig im Tod, aber auch vollständig zum Leben. Was sind die Voraussetzungen zur Taufe? Einmal, man muss gläubig sein. Denn so hat Gott seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist die Grundlage der Errettung? Der Glaube. Das heißt, Glaube bedeutet, ich sage Ja zu dem, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, ich bin ein Sünder, und wenn Gott sagt, ich möchte dir ewiges Leben schenken, dann tut er das. Und ihr habt es für wahrgenommen und ihr habt dafür auch eine Antwort gegeben. Ihr habt ihm geglaubt. Und dann heißt es in dem Testament, das Jesus gibt an seinem Lebensende, wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Grundlage für die Taufe ist der Glaube. Und danach erst die Taufe. So kann ich in keiner Weise nachvollziehen, dass Menschen als Säuglinge getauft werden, weil eine ganz bewusste eigene Entscheidung getroffen werden muss. Ich will glauben und ich will Gott gehorsam sein und er sagt zu mir, lasst euch taufen, lasst dich taufen und gehorcht meinem Wort. Das ist die Grundvoraussetzung, der Glaube, und nur so können wir auch diesen Gott erfahren. Jetzt funktioniert es bei mir nicht. Jetzt bin ich ganz raus, Moment. Ja. Die Taufe ist zunächst ein Zeichen des Gehorsams. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte nicht, dass wir ihm misstrauen. Denn Gott ist ein Gott, der dieses Vertrauen sich erarbeitet hat. Gott ist ein Gott, der Jesus Christus seinen eigenen Sohn dahingegeben hat. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen, weil er gute Absichten mit eurem Leben hat. Gott möchte euch nicht drangsalieren, er möchte nicht von euch irgendwelche Opfer, sondern er möchte, dass ihr ihm vertraut, dass ihr in Gemeinschaft mit ihm lebt. Nächstes. Taufe ist ein Bekenntnis, das haben wir schon gehört von euch. Nächster Punkt, es geht hier gar nichts mehr. Es ist Grundlage der Heiligung. Ihr habt von heute an diese Möglichkeit auch zu sagen, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben, ich habe es bekannt vor anderen und ich möchte sein Leben oder ich möchte mein Leben jetzt mit ihm leben in Gemeinschaft. Und eben dieses Miteinanderleben in dieser Gemeinschaft mit Gott, mit diesem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, ist die Grundlage unserer eigenen Heiligung. Keine Angst, ihr werdet nicht perfekt werden. Ihr werdet nicht eines Tages ein Stadium erreichen, wo ich sagen kann, oh, mein Heiligenschein, der ist aber schön. Da wird euch Gott schon immer wieder erden. Gott wird euch da schon wieder runterholen, weil wir sind immer noch Menschen, die Fehler machen werden. Aber wir dürfen sie mit Jesus machen. Also nicht mit Jesus im Sinn davon, dass er das gut heißt, sondern ich darf sie ihm bekennen. Ich darf meine Fehler ihm bekennen. Ich darf ihm sagen, Mensch, da habe ich wieder Mist gebaut. Da habe ich wieder einen Bock geschossen. Das Geheimnis ist, ich stehe immer wieder mit Jesus zusammen auf und laufe mit ihm. Nächster Punkt, die Taufe schenkt ein gutes Gewissen, da könnt ihr gleich nochmal drauf drücken. Die Taufe dient nicht zur körperlichen Reinigung. Das, was wir jetzt hier machen, ist nicht, dass ihr jetzt mit Badedass hier in die Fluten steigt und euch dann badet oder wäscht, sondern sie dient vielmehr zum Ausdruck einer Bitte an Gott, ein gutes Gewissen zu haben. Und ihr dürft heute ab der Taufe dann immer wieder euch daran erinnern, jawohl, ich habe es getan, ich bin im Gehorsam gewesen, ich habe das Wasser gespürt, ich habe gemerkt, dass, wie das Wasser in meine Haare, in meinen ganzen Körper benetzt hat und nass gemacht hat. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ja, ich bin Gott gehorsam gewesen, ich bin Christ, ich bin sein Nachfolger. Nächster Punkt. Wann ist der Zeitpunkt der Taufe? Jederzeit. Und da gibt es so eine schöne Geschichte im Neuen Testament, wo zwei sich zusammentun und einer dem anderen erklärt, was es eigentlich heißt, das Evangelium, die gute Nachricht. Und dann kommt die Reaktion von diesem Kämmerer aus dem Morgenland. Das ist, wenn er, der Herr, hier heute Morgen stehen würde, der wäre richtig schwarz. Also nicht schwarze Klamotten, sondern vom Gesicht her. Und was sagt der Mann auf die Reaktion der Schrift, die ihm da vorgelesen wird? Also, was zögerst du noch, Philippus? Steh auf und lass, oder Philippus sitzt dabei in der Kämmerer, steh auf und lass dich taufen und rufe dabei den Namen des Herrn an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Aber es ist so. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Man kann sich überall, nachdem man zum Glauben gekommen ist, taufen lassen. Es gibt, ihr habt es ja gesehen, das ist irgendwo am Baggersee oder irgendwo. Ich habe Gemeinden erlebt, die sind ins Freibad gegangen. Ich habe Gemeinden erlebt, die haben es so wie wir hier im Ding machen, gemacht, in einem Taufbecken, in einem eigengebautes. Habe auch schon gesehen, wie Taufe durchgeführt wurde in einem Plastikpool. Es kommt nicht auf das Äußere an. Es kommt hier darauf an, dass man versteht, wie die Taufe funktioniert, was sie bedeutet. Nächster Schritt. Ich möchte einen Vergleich zum Schluss anstellen, weil die Predigt steht heute im Mittelpunkt, sondern ihr und eure Taufe. Drückt mal drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es ist ein Baumstamm und da steht jemand hinter dem Baum und zeigt die Hände nach vorne und die Hände formen ein Herz. Es soll so als herzliche Liebe, habe ich es unterschrieben, oder unten drunter, man kann es ein bisschen schlecht lesen. Es geht um eine Liebesbeziehung. Da haben sich zwei gefunden, da haben sich zwei schätzen gelernt, da haben sich zwei lieben gelernt. Da haben sich zwei gefunden und die lieben sich, also so richtig so, wie sagt man, Schmetterlinge im Bauch. Weiß nicht, ihr da hinten kennt es vielleicht besser noch. Witz. Man liebt sich, man hat sich kennengelernt, man kann ohne diesen Menschen nicht mehr leben und ist so verliebt, man macht lauter verrückte Dinge. Ihr kennt ja das Verliebtsein. Wenn man verliebt ist, macht man lauter verrückte Dinge. Und dann weiter, dann kommt es aber irgendwann mal zu einer Entscheidung. Ich möchte mit diesem Menschen leben, ich möchte das festmachen, ich möchte ein öffentliches Bekenntnis abliefern. Ich gehe mit diesem Menschen, den ich liebe, vor Standesamt. Wir haben vorher gefragt, willst du mich heiraten? So dieser typische romantische Heiratsantrag. Geht ja noch voraus. Und dann sagt man, okay, jetzt machen wir das amtlich. Wir gehen vor das Standesamt und versprechen uns da gegenseitig die Ehe. Und dann hinterher, der nächste Punkt, ein lebenslanges Leben in Treue füreinander. Es ist ja nicht nur so, dass wir dieses Versprechen abliefern und dann gehen wir hinterher getrennte Wege, sondern man macht ja dieses Versprechen, dass man sich gegenseitig gibt, auch in guten wie in schlechten Tagen zu lieben, zueinander zu stehen. Das ist genau das, was wir ja eigentlich gerne haben wollen, die Sicherheit, dass der andere Partner da ist. Und diese Sicherheit, dass wir uns gegenseitig einander schenken können und sollen und wollen. Und dann möchte ich euch eins noch sagen, dieses herzliche Liebe, das ist schön, das Verliebtsein genießt man. Dann kommt aber dieses öffentliche Bekenntnis, das heißt, ich übernehme Verantwortung für mich und für den anderen. Und dann kommt das Leben in Treue und das bedeutet Arbeit. Und sehr viele Menschen an dem Punkt geben da auf, weil man immer gedacht hat, es ist nur schön, alle Tage meines Lebens habe ich eine schöne Partnerin, da kann ich mich vergnügen, mit dem, ja, die steht zu mir, ich brauche mich nur um mich selber zu drehen und dieses Mädchen dreht sich um mich. Wie der Mond um die Erde sich dreht. Und ich bin der Mittelpunkt. Und das ist falsch. Ihr seht jetzt die Vergleiche, diese Liebesstadium oben, diese herzliche Liebe. Ihr habt Jesus Christus kennengelernt. Ihr habt ihn lieben gelernt. Ihr habt gemerkt, er ist der Ausweg meiner Probleme. Und ich möchte mit ihm leben. Ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Diese herzliche Liebe dieses Mannes, der sich für mich hingegeben hat, der für mich am Kreuz gestorben ist, hat sich mir angenommen. Ich kann mich, wie es in diesem Bild, an seine Brust werfen. Und dann gibt es ein öffentliches Bekenntnis. Ganz genau dasselbe, haargenau dasselbe. Ihr bekennt heute im Grunde genommen das, was wir hier oben auch mit der Eheschließung dieses Paares beobachtet haben, dass ihr jetzt heute Morgen ein Zeugnis gibt, ihr geht nicht allein in dieses Taufbecken rein. Christus ist schon da. Und was ihr heute Morgen macht, dass ihr hier ein öffentliches Bekenntnis eurer Liebe zu Jesus Christus gebt. Und dann kommt das Letzte, ein Leben in Treue miteinander. Leben in Treue heißt ja dann doch wieder, ich muss Leistung bringen. Das ist dann immer wieder mit Anstrengung verbunden. Ja. Aber seht ihr diese große Hand und die kleine Hand, die drin liegt? Die kleine Hand ist eure. Und diese große Hand hält uns. Ihr Eltern wisst ja, wie die Kinder, wenn sie klein sind, wenn sie gerade so laufen können, die halten einem ja dann ganz kräftig an der Hand, am Finger. Und da könnt ihr meinen, die bringen uns durchs Leben, die Kleinen. So meinen sie das. Ne? Ja, ich und mein großer Papa. Ich muss meinen Papa halten, ich muss meinen Papa führen. Aber was uns hält, was diesen Kleinen hält, wenn er fällt und die Hand aufgeht vor lauter Schreck, sind nicht wir selber, sondern ist die große Hand, die große und mächtige Hand eures treuen Gottes. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das möchte ich euch mitgeben und jetzt werde ich ruhig sein und jetzt kommt ihr dran. Amen.